Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. So, willkommen zurück in 2025. Meine Weihnachtspause hat ein kleines bisschen länger gedauert in diesem Podcast, denn mein Computer hatte einen kleinen Schnupfen und musste zum Computerdoktor. Und das hat etwas länger gedauert als gedacht, bis ich mein Schnittprogramm wieder bei mir hatte. Und deshalb gibt's erst jetzt wieder die erste Podcast-Folge. Ich starte ins neue Jahr mit einem ganz wunderbaren Gast, nämlich Professor Jan Burkhardt. Er ist Tänzer und Choreograf, viel in der freien Szene unterwegs, aber auch eben Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln für zeitgenössische Tanzpraxis im künstlerischen Kontext. Und Jan Burkhardt ist auch zu Gast bei unserem diesjährigen Symposium Junge Stimmen. Wir hatten ein ganz wundervolles Auftakttreffen, wo wir uns als Referentinnen und Referenten live und hybrid getroffen haben und diskutiert haben über die Themen, die wir für die Veranstaltung vorbereiten möchten. Und es war für uns selbst total bereichernd, in diesen wirklich interdisziplinären Dialog zu kommen und hoffentlich ganz, ganz tolle Inhalte für euch vorzubereiten. Und tatsächlich ist die Anmeldung jetzt endlich freigeschaltet. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du den Link in den Shownotes anklicken. Da findest du die Seite, über die du dich direkt anmelden kannst. Und das Thema der Veranstaltung ist in diesem Jahr Resonanz, Körper, Stimme. Wenn du also mehr erfahren möchtest über das Potenzial eines bewegungszentrierten und körperbasierten Ansatzes für eine ganzheitliche Kinder- und Jugendarbeit, dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen und wenn du da dabei bist. Jetzt geht's aber erstmal hier los mit Jan Burkhardt und unserem wunderbaren Gespräch. Viel Spaß dabei! Jan, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist in meinem Podcast Resonanz junge Stimmen und wir darüber sprechen, welches Potenzial eigentlich Bewegung für Bildungsprozesse hat. Und vielleicht fangen wir einmal mit dir an. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie war eigentlich deine Geschichte hin zu dem, was du heute tust? Was hat dich dahin gebracht?
Ja, freut mich auch hier zu sein mit dir. Und ich bin tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend nur sehr informell mit Tanz in Berührung gekommen. Also habe immer super gern getanzt, aber ich habe nie eine Tanzklasse besucht. Ich glaube, es gab in der Grundschule mal einen Lehrer, der so ein bisschen Volkstanz unterrichtet hat und so. Ich war immer total in Bewegung, habe Fußball gespielt und Klavier. Und dann war es zu meiner Zeit noch so, dass man Wehrdienst oder eben Zivildienst machen musste. Und ich dann, im Rückblick muss man sagen, die Ehre hatte, ein damals sechsjähriges, spastisch gelähmtes Mädchen zu betreuen. Und sie mir im Grunde genommen durch ihre Konditionierung Fenster geöffnet hat, auf Bewegung zu schauen, Bewegung versuchen zu verstehen, was funktioniert bei ihr, bei mir nicht oder anders, was funktioniert bei ihr nicht. Wie kann man bestimmte Bewegungen in Gang setzen? Das waren so ganz pragmatische Dinge, die in ihrem Alltag immer wieder eine Rolle spielten, die ich mir noch nie gestellt hatte. Und ihre Eltern waren unglaublich kreativ, Künstler auch, der Papa Jazzmusiker, die Mama bildende Künstlerin. Und die haben sich eben nie zufrieden gegeben mit der konventionellen Physiotherapie oder dem Angebot, was es so gab, sondern haben immer geschaut, okay, wie können wir noch besser diesem kleinen Wesen helfen, im Alltag klarzukommen, in dieser sehr normierten Welt. Und wie gesagt, für mich war das wirklich ein Aufmachen einer Welt von Fragen und auch von Erkenntnisgewinn. Also ich kam eigentlich jeden Tag nach Hause und hatte bestimmte Dinge gewonnen. Für mich war damals dann klar, aus der Musik kommend und in diesen Bewegungsfragen zu stellen, A, dass ich da viel mehr lernen wollte und B, dass es im Grunde genommen der Tanz mir so stark vor dem Gesicht stand, dass das im Grunde genommen, weil ich immer ein sehr ästhetisch denkender und empfindender Mensch war, dass das ein Gebiet ist, dem ich mich stellen wollte.
Ja, spannend. Also eigentlich darüber, dass man in Berührung kommt mit etwas, was nicht funktioniert, einen neuen Weg zu suchen, wie man auf Dinge gucken kann. Das ist ja eigentlich total spannend. Das ist eigentlich das, was Kreativität auch auszeichnet. Wie wichtig das ist ja jetzt biografisch gesehen jetzt für dich so wirklich dann so ein ganz wichtiger Wendepunkt gewesen. Und was hast du dann gemacht? Also nach dem Zivildienst, sag mal.
Ja, ausgehend davon, mit diesem Wissenshunger, hatte ich das Gefühl, ich muss da irgendwie weitergehen. Und zum einen wirklich im Tanz selbst und zum anderen aber auch wollte ich so ein Faktenwissen haben. Und es war relativ klar für mich, dass die Physiotherapie-Ausbildung da interessant ist. Wohl wissend im Grunde schon damals, dass ich nicht klassischer Physiotherapeut werden wollen würde, aber ich hatte einen ganz starken Impuls, dass das so ein Weg ist, mir so ein Wissen, was ich eben haben wollte, über Physiologie, Anatomie anzueignen, und bin dann, als die Schule fertig war, abends immer in irgendwelche Tanzkurse gegangen. Und erstmal gab es so eine Orientierungsphase, weil ich überhaupt nicht wusste, was gibt's überhaupt, außer Ballett und Jazzdance. Da gab es so ein paar Mädchen in meinem Jahrgang. Das war im Nachhinein so limitierend auch, ne? Also dass ich mich da selbst so mit limitiert habe und das so abgehakt habe. Das ist nicht für Jungs oder nicht für mich. Und ich bin dann letztlich im zeitgenössischen Tanz gelandet, weil ich das Gefühl habe, da finde ich am meisten das, was ich suche. A, die wirklich forschenden Fragen nach Körperlichkeit in der Welt, auch tatsächlich philosophische Fragen, aber auch das bisschen formfreiere Umgehen mit natürlich jemandem wie mir, der jetzt nicht mit 8 Jahren schon angefangen hatte, Ballett zu tanzen und so, ne? Und sich lange, lange Jahre immer als defizitär wahrgenommen habe und natürlich ein Stück weit heute immer noch, weil ich mir diese Zeit einfach fehlt. Auf der anderen Seite doch früh auch gemerkt habe, dass es nicht nur Nachteile hat, dass man in gewisser Weise auch freier an gewisse Dinge ran kann, wenn man diese doch ja sehr engmaschige Konditionierung so nicht gehabt hat.
Ne? Ja, und das ist vielleicht auch die Frage, du hast ja auch beschrieben, dass du sehr musikalisch eigentlich geprägt warst in deiner Kindheit. Wie diese Verknüpfung vielleicht auch was Besonderes für dich dann dargestellt hat oder du da vielleicht auf die Suche gegangen bist. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Gibt es da irgendwie Wege, die du für dich so erobert hast?
Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass ich bis heute, wenn man das überhaupt trennen kann und will, künstlerisch mehr musikalisch denke als tänzerisch in gewisser Weise. Also bis heute tatsächlich, obwohl ich nie auf der Bühne stehe als Musiker oder sehr, sehr selten, das Üben tatsächlich auch von Fugen, von Bach oder so, immer noch eine Art von künstlerischer Praxis ist, die auch für meinen Tanz total wichtig ist, wobei ich gar nicht direkt sagen kann, was es genau ist eigentlich, was ich da übe. Ich glaube, Präzision, eine Art von Folgerichtigkeit, ne? Also wenn ich eine Fuge oft in einer Weise anfange, muss ich sie auch so zu Ende spielen, vom Timing her, von der Phrasierung her, von den Klangfarben her. Das andere ist, dass es mir, glaube ich, in der Tanzwelt auch als eine der zwei Sachen so eine Glaubwürdigkeit von Anfang an eröffnet hat, weil ich ja eben spät angefangen hatte mit dem Tanz, deswegen immer irgendwie das Gefühl hatte, ich bin vielen hinterher, von der Tanztechnik her und so. Und es gab eben das eine, dieses Körperwissen durch die Physiotherapie-Ausbildung, und das andere, das musikalische Denken können, was mir vielleicht auch eine Art von Inspirationskraft verliehen hat.
Und die Frage, die sich jetzt ja natürlich in unserem Kontext stellt, also für meine Hörerinnen und Hörer, die ja im musikpädagogischen Kontext tätig sind, welches Potenzial hat denn für dich Bewegung für musikalische Lernprozesse? Warum sollte das Teil von musikalischer Bildung eigentlich sein?
Verschiedene Stränge, die mir da sofort aufgehen. Das eine ist, dass, wenn man es physikalisch betrachtet, Musik ja Bewegung ist. Es sind Klangwellen, die sich im Raum bewegen und miteinander in Resonanz stehen in den verschiedenen Frequenzen. Und das tatsächlich wörtlich zu nehmen, es macht was, wenn man auch den eigenen Körper in Bewegung bringt, in Verhältnis zu diesen Klangwellen im Raum, so und in der Zeit natürlich. Das andere ist, dass jede Art des Musizierens ja auch eine körperliche Aktivität immer ist, ob man nun singt oder Geige spielt oder selbst heutzutage mit dem Rechner elektronische Musik macht. Es geht in irgendeiner Weise durch den Körper durch. Und natürlich immer auch das Hören, sodass auch da es, glaube ich, große Unterschiede macht, wie bewusst gehe ich mit meinem Körper um, welche Ressourcen nutze ich da oder eben auch nicht. Und das Dritte ist tatsächlich nochmal das Räumliche, im sich Gedanken machen, wo musiziere ich, wo sitzen die Zuhörenden oder die Mitmusizierenden, wo ich von Musikern weiß, die da sehr pedantisch drauf achten und andere überhaupt nicht. Und selbst wenn man am Ende dann doch zu der konventionellsten Lösung kommt, im Konzertsaal oder wo auch immer man spielt, es bedacht zu haben und einmal die Resonanzräume ausgelotet zu haben, macht einen Riesenunterschied, inklusive des, wo steht der eigene Körper da als Klangproduktionsquelle, aber eben natürlich auch als empfangende Quelle des Hörens. Also das sind so Parameter, die auf der Hand liegen, finde ich.
Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, um es ein bisschen konkreter zu machen, was sind so die Techniken, mit denen du arbeitest oder die Ansätze, die vielleicht auch übertragbar sind für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
Es können ganz, ganz basale Dinge sein des alltäglichen Lebens sozusagen. Wir sitzen jetzt hier, du, ne, also ein bisschen frontal, aber auch ein bisschen schräg zueinander. Das ist schon eine gewisse Resonanzkonfiguration, kann man sagen, ne, wie wir uns anschauen, wie wir einander zuhören. Also solche Dinge, also wirklich nichts für selbstverständlich zu nehmen, sondern immer zu schauen, okay, wie choreografiert sich die Situation gerade oder welche Entscheidung treffen wir oder eben auch nicht. Und wenn man jetzt richtig von der Methode im engeren Sinne ausgeht, bin ich sehr stark geprägt von der Laban-Bateniev-Methode. Rudolf von Laban war einer der Pioniere des europäischen Ausdruckstanzes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und der hat eben sich viel Gedanken gemacht über Bewegung als eine der Aspekte des Lebens an sich sozusagen, weil er immer von der Frage ausging, Leben bewegt sich, alles was lebt, bewegt sich. Und deswegen ist es wert, auf Bewegung zu schauen. Wie funktioniert Bewegung oder wie nutzen wir Bewegung oder wann nutzen wir sie eben auch nicht? Und der hat eben sehr inspirierendes System aufgebaut von Bewegungsanalyse, aber auch ein Generieren können von verschiedenen Qualitäten von Berührung, Raumkoordinaten, Fragen von Form in der Bewegung und auch körperlichen Verbindungen zu all dem und eben immer die Querverbindung gezogen zwischen all diesen verschiedenen Kategorien. Und eine Sache, die für mich wirklich eine niemals versiegende Quelle ist, sind die sogenannten Antriebsqualitäten von Laban, wo er noch mal ein bisschen genauer geschaut hat auf Dynamik. Also was treibt uns eigentlich an, uns zu bewegen? Und da sind eben die Kategorien von Fluss, also wie Fließbewegung, wie frei lasse ich Bewegung fließen oder kanalisiere sie auch vielleicht mit mehr oder weniger Druck. Also das mit Muskeltonus zu tun hat, aber auch mit ganz anderen Spannungsparametern. Dann gibt es den Aspekt von Gewicht, wie schwer oder wie leicht ist Bewegung, was in der Musik übertragen viel mit Lautstärke auch zu tun hat oder auch mit Akzentuierung. Das dritte ist, wie direkt oder indirekt sende ich meine Kommunikation, also eher in ein Feld hinein oder eher durch einen Strahl, was auch, glaube ich, viel mit Musizieren zu tun hat. Und zu guter Letzt Timing, also was, glaube ich, für jede Musikerin natürlich ein Zuhause ist. Also wie schnell, wie langsam, wie in Relation zueinander beschleunigend oder eben verlangsamt agiere ich. Das sind so Parameter, die sehr konkret sind, die man in Übung festlegen kann, die man aber auch in musikalischen Zusammenhängen analysieren kann oder eben damit spielen kann. Und das sind so Dinge, wo, glaube ich, Menschen, die sich vielleicht auch nicht so trauen, mit Bewegungen zu arbeiten oder denken, sie wüssten da zu wenig, ganz schnell ins wirklich sehr reiche Experimentieren kommen können.
Ja, da geht es ja auch darum, Dinge, die wir vielleicht alltäglich tun oder die sowieso in einer Chorprobe passieren, einmal von einem anderen Aspekt aus zu beobachten und zu sehen, da ist schon eine Choreografie oder da ist schon eine Bewegungsfolge, die sich repetiert. Und indem man die ein bisschen bewusster gestaltet, kann man das vielleicht auch diesen Erfahrungsraum noch intensivieren. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Wir tun ja alle diese Bewegungen im Alltag unreflektiert, unbewusst. Und wenn wir sie mit Bewusstsein füllen, ermöglicht es uns eine größere Vielfalt zu erobern. Im musikalischen Sinne, dass wir uns ein größeres Repertoire erobern, wie wir eigentlich musikalischen Ausdruck gestalten können. Und ich finde, das ist ja so ein Parameter. Es wird immer drüber gesprochen, der Musiker, der musiziert so ausdrucksstark oder ja, der spielt ja nur wie eine Maschine, das geht ja gar nicht ins Herz. Aber wie man das vermitteln kann, darüber wird sehr wenig gesprochen. Und es wird eher unter Musikerinnen und Musikern vielleicht eher so wahrgenommen, wie so ein, das ist halt so ein Mysterium oder ein Talent, was man hat oder was man nicht hat. Und dass es aber eben auch eine Möglichkeit gibt, Kindern und Jugendlichen diese Erfahrung zu geben, dass sie in diese Ausdruckskraft hineinwachsen können. Oder wie siehst du das?
Ja, was du eingangs sagtest, ist total schön. Also, dass diese Dinge eh da sind. Wir bewegen uns alle. Wir haben alle einen Körper, der sich im Raum fortbewegt und bewegt. Und das ist eine Ressource, die nun mal da ist. Und es gibt natürlich ganz viele Musikerinnen, die das unbewusst machen und die ich auch nie dazu zwingen würde, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie es vielleicht gar nicht zu brauchen meinen oder wirklich tatsächlich nicht brauchen. Aber andersrum gefragt, warum es nicht nutzen, weil es, wie du eben auch so schön sagtest, tatsächlich Wahloptionen oder Entscheidungsoptionen aufmacht, die ich sonst nicht hätte, wenn ich diese Abläufe nicht mir mal bewusst machte. Und bei Kindern speziell, denke ich, ist es noch mehr eine Quelle, die ich empfehle zu nutzen, weil Kinder nun mal so unglaublich bewegungsaffin sind. Ne? Und dann gibt es natürlich auch mal diese Spezialkinder, die noch mehr rennen als andere oder noch zappeliger sind und die uns ja dann auch hier oder da nerven, weil wir sie gern irgendwie auch sitzend haben oder so. Und gerade bei diesen Kindern auch zu schauen, wie kann ich diese Bewegungsquelle, die es ja eigentlich ist, nutzen als Ressource, indem ich sie in irgendeiner Weise kanalisiere, anstatt es nur als eine Störung zu nehmen. Das ist ja erstmal einfach eine Energie, ne, die weder gut noch schlecht ist.
Ja, dazu vielleicht ergänzend. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Aspekt Bewegung stärker zu beschäftigen und auch ein größeres Bewusstsein zu bekommen für diese verschiedenen Antriebsqualitäten von Lavan, diese verschiedenen Bewegungsparameter. Diese Kinder, die einfach rumrennen im Raum zum Beispiel oder eben scheinbar nicht das machen, was ich jetzt mir vorgestellt habe oder was das Setting erwartet, die Bewegungsqualität zu beobachten, mit der sie durch den Raum rennen oder auf ihrem Stuhl hin und her hippeln und dann festzustellen, dass das also zu 80% in einer unglaublichen Beziehung steht zu dem, was musikalisch gerade passiert. Die kippeln hin und her, aber im perfekten Puls vom Stück. Oder sie rennen durch den Raum, aber sie nehmen eigentlich die Energie von dieser Musik auf. Und wenn man dann die Musik ändert, ändern sie auch ihre Bewegung. Also aufzuhören zu sagen, jetzt setz dich doch mal hin, sondern vielleicht zu gucken, wie kann ich musikalisch darauf reagieren und darüber die Energie leiten. Also ich arbeite ja mit den jüngeren Kindern eben auch ganz viel mit Bewegung. Und dann dieses Wilde zu nehmen und zu sagen, ja, schau mal, das ist sozusagen, wie soll ich sagen, wenn man anfängt, anders Bewegung zu bewerten und nicht nur zu sagen, du zappelst rum, setz dich hin, sondern zu sagen, aha, dieses Zappeln ist ein musikalischer Ausdruck und es ist einfach so. Dann erfahren diese Kinder, die immer eins auf den Deckel kriegen, auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und von Wertigkeit, die es wirklich hat und die wiederum eine Inspiration ist für die anderen, für die Braven, für die Stillen, zu sagen, das ist eine Ausdruckskraft, von der können wir auch profitieren. Natürlich ist das immer im Gruppengefüge eine Herausforderung, da auch ein gutes Maß zu finden. Aber wenn man sozusagen den Rahmen gut führt und setzt, dann ist da so viel Potenzial, um diese Energien gut zu führen und gut zu leiten.
Und darum geht's, ne? Ich glaube auch vor allem wieder, also überhaupt erstmal eine Anerkennung, wie du so schön beschreibst, dass da überhaupt eigentlich schon eine Resonanzfähigkeit und Fertigkeit ist, ne? Die man so oft negiert, wenn man denkt, oh, es geht jetzt aber darum, hier still zu sein und zu sitzen und so. Und die dann mitzunehmen, sozusagen in dieses Resonanz-Agieren einzusteigen als leitende Person. Das ist, glaube ich, auch hier wieder vor allem eine Sache von noch ein paar Optionen mehr zu haben, anstatt zu sagen, jetzt sitzen alle. Was ja manchmal auch das Mittel der Wahl sein kann, weiterhin, ne? So. Und auch für die Kinder zu verstehen, dass das sicherlich auch nicht von Nachteil ist, wenn man das auch lernt, das zu können. Aber eben, dass es auch andere Felder gibt, wo sie sich ausleben können und wo sie auch wirklich Inspirationsquelle sein können für uns. Ne?
Genau. Da geht's ja auch um das Thema Resonanz. Also wenn so ein Kind eben wie so ein Flummiball durch den Raum hüpft, aber man merkt sozusagen, das hat eine Verbindung zu dem Lied, was wir gerade singen. Und dann zu sagen, und alle machen jetzt genau diese Bewegung. Also da erfahren diese Kinder diesen Moment von Resonanz und dann wiederum zu sagen, und jetzt haben wir ein anderes Kind, was eine ganz andere Energie hat und das gibt die Bewegung vor und alle spiegeln diese Bewegung und dann zu sehen, dass dieses Kind, was gerade so quasi freigedreht hat scheinbar, zurückkommen kann in die Gruppe ohne diese typischen Maßregelungen, die wir dann ständig auch schnell auf den Lippen haben. So.
Da wird es in gewisser Weise fast schon politisch. Wirksam sein zu dürfen auch und überhaupt zu sein, das ist ja etwas, was, glaube ich, ganz vielen Kindern abgeht. Und gerade die Kinder, über die wir gerade sprechen, die dann eher oft oberflächlich betrachtet nervig sind, schreien ja im Grunde genommen ganz oft nach Aufmerksamkeit. Ne? Das heißt, sie wollen eigentlich gesehen, gehört werden, bemerkt werden und dann eben auch anerkannt werden in ihrer Kraft. Und das tatsächlich musikalisch, künstlerisch zu nutzen, ist natürlich ein total neues Gefühl für viele von diesen Kandidatinnen dann erstmal und unglaublich schön, so dass sie sich dann, genau wie du es beschreibst, dann auch in der nächsten Übung total gut anpassen können. Nicht immer, aber eben nicht selten denn doch. Ne?
Ja, und ich glaube, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, um das Potenzial auszuloten von der Frage, wie wir Bewegung konstruktiv nutzen können für die musikalische Arbeit. Und gleichzeitig geht es auch immer wieder darum, sich auf etwas Gemeinsames einschwingen. Und das ist ja auch für Kinder oft sehr schwer. Und da empfinde ich eben auch so Übungen, die mit dem ganzen Raum arbeiten, wo wir uns als ganze Gruppe in Beziehung zum Raum wahrnehmen, als unglaublich kraftvoll. Vielleicht kannst du da auch nochmal konkrete Beispiele geben, wie du die Raumerfahrung als ganze Gruppe vielleicht auch erfahrbar machst für Kinder.
Also den Raum empfinde ich eigentlich in gewisser Weise immer als Mitpartner. Ne? Also ob nun im Tanz oder in der Musik, weil das ist ja so ausschlaggebend, wo singe ich oder wo tanze ich. Ist das ein eckiger Raum? Ist das ein großer Raum? Ist das ein hoher Raum? Sind da viele Möbel drin oder ist der ganz leer? Und all das macht sich ja wirklich physikalisch objektiv bemerkbar in Bezug auf die Klangqualitäten oder auch die Bewegungsmöglichkeiten, die ich habe, dann jetzt aus tänzerischer Sicht. Und warum nicht das ausschöpfen, dass wir im Grunde genommen dann auch mal tatsächlich in alle Ecken hineinzugehen oder hinter die Vorhänge zu schauen und von dort zu singen oder mich da zu bewegen. Auch wenn ich es am Ende dann vielleicht bei der Aufführung nie mache oder auch im Probenprozess nie wieder, aber ich habe es einmal gemacht und es gibt mir eine Information über den Raum, den ich sonst nicht habe. Und wir hatten ja neulich so mal eine schöne Session mit euren Kindern und da kam dann ein Kind danach zu mir und ich glaube zu dir dann auch, ich meine, dass wir darüber gesprochen hatten, meinte, das ist ja echt verrückt, was wir hier machen. Und das fand ich so einen schönen Kommentar, weil das war so positiv konnotiert, das Verrückte. Und einerseits habe ich dann so gesagt, ja, ist es. Und andererseits denke ich dann so oft, dass das so verrückt erscheint. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich auch verrückt, es nicht zu machen, diese Dinge nicht zu machen. Und wie verrückt eigentlich diese teilweise sehr starke Konditionierung im Sinne der Einengung von bestimmte Muster nicht zu brechen in einer konstruktiven Wirksamkeit. Das ist eigentlich auch verrückt.
Ja, eigentlich in den Raum nur reinzugehen, sich auf seinen Stuhl zu setzen und auf die Tafel zu gucken, ist eigentlich verrückt. Vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel geben, wie man den Aspekt Form irgendwie erobern kann, denn das ist ja auch etwas sehr musikalisch immer Präsentes und auch etwas, was wir als Chor immer wieder haben, eine Chorformation. Und wir sind als Chor, stellen wir eine Form dar. Jeder hat seinen Platz in der Aufstellung. Aber wie können wir vielleicht auch so diese konditionierten Aufstellungen ein bisschen neu denken und auch ein Bewusstsein schaffen, wo ist eigentlich mein Platz in dieser Gruppe? Das hat ja dann auch nochmal eine psychologische Dimension.
Genau, Form ist natürlich immer da, auch eine chaotische Form ist eine Form und Form ist auch eine Kraft. Und wenn man nachdenkt über Spiel, ist ja Spiel, zumindest Spiel im Raum, auch immer Form. Ne? Also es gibt Kreisspiele, es gibt Spiele, wo alle Mitspielenden in einer Reihe stehen und so. Und all das sind letztlich Ordnungen, die sachlich sind, sage ich mal, aber die immer ja auch eine Art von emotionaler Resonanz in sich tragen. Ne? Es fühlt sich anders an, in einer Reihe zu stehen, nebeneinander als hintereinander oder in einem Kreis zu stehen. Ne? Zum Beispiel können sich in einem Kreis alle sehen. Und vermutlich auch egalitärer hören, ne? Während ich in der Reihe bin und wenn ich ganz am Anfang bin, höre ich vermutlich den Menschen, der ganz am anderen Ende steht, ein bisschen schwächer als die neben mir stehen. Das sind also auch oft Hierarchien und schwerpunktartige Empfindungskanäle, die eine immense Rolle spielen und die immer auch eine Kraft sind.
Vielleicht kannst du noch mal ganz konkrete Spiele sagen. Sag mal, ich habe irgendwie einen Probentag mit meinem Chor, ich habe einen großen Raum, in dem ich probe und ich sage jetzt, ich möchte etwas mit Raumerfahrung und Bewegung machen und es geht mir vielleicht jetzt nicht konkret darum, das führe ich dann genauso auf, sondern es geht mir darum, einen neuen Erfahrungshorizont für meine Sängerinnen und Sänger zu erobern. Was hättest du da für Ideen?
Einmal kann man, was glaube ich sehr niederschwellig ist, wirklich da, wo wir jetzt gerade stehen geblieben waren, ausgehen von einfach in verschiedenen Formationen dasselbe Lied oder dieselbe Phrase mal zu singen und da den Erfahrungsraum so ein bisschen abzuklopfen. Ne? Wie fühlt sich das an? Wir singen dieses Lied und stehen in einer Reihe hintereinander. Oder wir lassen die Abstände zueinander mal größer sein. Oder wir setzen diese Reihe in Bewegung und schlängeln uns durch den Raum. Ist das anders, als wenn wir stehen? Was ist anders? Ne? Also so Fragen zu stellen. Beim letzten Mal hatte sich ja tatsächlich dann auch das Versteckspiel ergeben, was ich total schön fand, was ich gar nicht geplant hatte. Ich weiß auch nicht mehr, was der eigentliche Impuls war. Aber das wurde ja super lebendig und tatsächlich auch sehr, in gewisser Weise sehr geordnet, ne? Weil es eben diese ganz starken Pole von nicht gesehen werden und gesehen werden gibt. Und dadurch eben sehr, sehr spielerisch und fast beiläufig der Raum sehr, sehr spezifisch erkundet wird. Ne? Und das sind ja tatsächlich Archetypen von ich werde nicht gesehen. Das ist ein Zustand, der so stark ist, oder ich suche jemanden und niemand ist sichtbar in diesem Moment. Und dann haben wir ja angefangen, aus diesen Verstecken heraus auch zu singen. Und für mich war das ein total starkes Erlebnis von Raumempfinden. Also ich singe aus dem Off, ich singe aus dem Dumpfen hinter dem Vorhang sein, oder ich singe in der Mitte des Raumes oder rufe, wo seid ihr dann? Ne? Und das sind so unterschiedliche Spektren, den Raum nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu nutzen. Das wären so ein paar Beispiele, und da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Noch vielleicht als letztes, speziell wenn es eine Front gibt, also eine Richtung, wo das Publikum dann sitzt, und sei es auch nur die Co-Leiterin, es kann ja nur eine Person sein, dass man spielt mit Nähe und Distanz. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr niederschwellig erfahrbar ist, wenn jemand ganz, ganz nah zu jemandem singt oder tönt oder auch nur steht oder ganz, ganz weit weg ist. Das sind so Grund, ja, fast Archetypen, kann man sagen, die, glaube ich, sehr, sehr erfahrbar sind für jeden Menschen.
Ja, oder ich erinnere mich auch an einfach dieses Spiel zu sagen, weiß nicht, du hast, glaube ich, bis 10 gezählt oder so, und alle stehen in einem Kreis und du zählst bis 10, alle stehen in einer Linie, alle stehen in einem Dreieck. Und was das für eine Herausforderung ist, als Gruppe gemeinsam sich in eine Form zu begeben und seinen eigenen Platz darin zu finden. Und das ist ja wirklich auch gesellschaftlich eine tolle, also eine Herausforderung. Ich bin Individuum und ich bin trotzdem Teil einer großen Form, und wo ist da mein Platz? Das fand ich auch sehr schön zu sehen, wie die Kinder auch mit der Zeit es immer besser und schneller umsetzen konnten und wie der Raum anders erfahren wurde aus einer anderen Form heraus.
Ja, und da war, fand ich ganz schön bei der Sequenz, diese Eile, ne, die durch das bis 10 zählen, das hat ja erstmal einen Spannungsbogen, was ja auch eine musikalische Form ist, ne, da baut sich was auf, ne, 1, 2, 3, noch nicht so, aber dann 7, 8, 9 ist die Spannung schon riesig, weil ich muss ja gleich da sein. Und inklusive dann auch des nicht perfekten Ergebnisses, ne, wenn dann der Kreis eben nicht perfekt war. Und manchmal kommen ja sogar interessantere Dinge heraus, als man sie dann planen hätte können. Und auch das mitzuempfinden. Und eben, was du aufbringst, die Rolle jedes einzelnen Menschen da drin. Also, ne, es macht was, wenn ich später reinkomme als die anderen oder wenn ich schon als Erster da bin und sozusagen die Grundform des Kreises vorgebe oder die genaue Position im Raum. So, und das ist ja eh so toll an der Form Chor. Das ist ja, wenn man so möchte, eine Abbildung von einem immer sich weiter webenden demokratischen Prozess. Und da ist immer die einzelne Person im Gefüge der Gruppe, in seiner Wirksamkeit und inklusive der Begrenzung, die man da auch hat.
Also ich finde, es gibt ja so viele Themen, an denen auch gerade Pädagoginnen in Schulkontexten einfach so zu kämpfen haben. Also wie schaffen wir es, mit großen Gruppen umzugehen? Kinder, die sich schwer tun mit der Impulskontrolle, die eben zappelig sind, die eine motorische Unruhe haben und so weiter. Und ich finde, dass wir wenig Werkzeuge eigentlich gelernt haben, wie wir diesen Kindern gut helfen können. Und ich glaube, dass in der Arbeit mit Körper und Bewegung ganz viel Potenzial steckt, um auch gerade diesen Kindern zu helfen. Also man sagt ja auch, wenn ein Kind sich im Raum nicht orientieren kann, dann hat es auch innerlich eine gewisse Unordnung, oder dass das eben eine Erfahrung ist, die auch nach innen wirkt. Und wie willst du einem Kind Organisation nach innen beibringen? Es ist sehr schwer. Aber dass solche Settings immer wieder zu schaffen, wo Kinder lernen, sich innerhalb eines Raumes zu bewegen, eine bestimmte Bewegungsabfolge sich zu merken und zu wiederholen, als Gruppe gemeinsam ausführen, das sind ja Dinge, die total spielerisch sind und diesen Kindern total entgegenkommen, aber ganz tief wirken können, dann kann ich mir auch die Abfolge merken, Schuhe anziehen, Jacke anziehen, Schlüssel nicht vergessen. Ich sag's mal so blöd. Wenn ich immer wieder auch in meinen Bildungskontexten die Möglichkeit bekommen habe, eine Bewegungsfolge zum Beispiel einfach zu memorieren, zu wiederholen und vielleicht sogar dann noch als Gruppe in einem Tempo gemeinsam zu wiederholen. Chorsing ist natürlich auch immer wieder sowas. Wir haben auch immer wieder Rituale, Dinge, die gleichzeitig passieren. Da geht es auch um das Einschwingen auf den anderen, gemeinsam einatmen, gemeinsam anfangen. Und es ist sowas, was ganz oft für selbstverständlich genommen wird, aber es funktioniert ja doch nicht. Das müssen Kinder ja lernen. Gemeinsam atmen, gemeinsam anfangen. Das ist eine ganz vieldimensionale Kompetenz, die wir eben auch über solche Dinge vermitteln können, ohne immer wieder zu sagen, ihr seid nicht zusammen. Ja, toll, da kommen wir irgendwie nicht weiter. So, ja. Oder was ich zum Beispiel auch finde, dass Balanceübungen ganz kraftvoll sind. Weil ein Kind, was nicht sich selber in einer körperlichen Balance halten kann, hat auch innerlich eine gewisse Unruhe. Und gerade diesen Kindern kann das total helfen und mach eine einzige Übung einfach nur auf einem Bein stehend oder so, dass sie sozusagen das immer wieder üben können, dieses ich richte mich aus, ich atme tief ein, ich singe diese drei Töne und ich stehe nur auf einem Bein und ich falle nicht um. Das ist wirklich eine ganz einfache Sache, die man ganz gut umsetzen kann, glaube ich, auch im chorischen Kontext.
Ja, da kommen wir eigentlich zum Anfang des Gesprächs zurück, ne? Das scheint so einfach und ist es eben überhaupt nicht, wenn es nicht selbstverständlich ist. An manchen Tagen, wo man die Balance nicht hat, merkt man erst, wow, das ist gar nicht selbstverständlich. Genauso wie einen Ton gut oder richtig zu treffen und halten zu können, ist ja auch eine Art von Balancieren im Grunde genommen in den Frequenzen des, wie artikuliere ich meinen Stimmapparat dazu. Und wenn man es hat, dann scheint es so einfach zu sein und wenn nicht, eben nicht. Ne? Und da sieht man, wie komplex diese Abläufe eigentlich alle sind. Und ja, zur Frage nochmal von Bewegung und Räumlichkeit in der Bildung auch mit zu nutzen, ist ja allein schon aus einer neurologischen Sicht auch ein Mittel der Wahl, was man sich zunutze machen kann. Ne? Das Nervensystem ist ja, ne? Also das Gehirn und das Rückenmark sind ja verbunden eben mit den Gliedmaßen, mit dem peripheren Nervensystem und da gibt es keine zementierte Trennung davon, sondern das eine nährt das andere, bildet sich ja auch dann ab jeweils, neuroplastisch kann man sagen, sodass man auch sagen kann, das Verräumlichen von Dingen, zum Beispiel das Choreografieren oder den Chor in den Raum mitzumachen, ist eigentlich auch eine Erweiterung und Spezifizierung des Nervensystems.
Jetzt höre ich natürlich ich sehe vor mir meine Hörerinnen und Hörer, von denen einige eben auch in allgemeinbildenden Schulen arbeiten und die sagen jetzt, ich habe hier so einen kleinen Raum mit 30 Kindern und 30 Stühlen und Tausenden von Tischen und es ist total beengt. Was soll ich denn jetzt mit Bewegung machen? Hast du da irgendeine kreative Idee, was du denen raten könntest?
Natürlich gibt es widrigere Bedingungen und idealere Bedingungen, aber es gibt im Grunde genommen ja nichts, was man nicht probieren könnte. Also A ist, glaube ich, dass dieses Ja sagen zu dem, was ich habe, für mich so ein Icebreaker, also dass ich, wenn ich einen Raum habe, den ich erstmal blöd finde oder uninspirierend oder zu eng und zu vollgestellt, dann genau damit zu arbeiten. Dass man erstmal vielleicht anfängt, auch die Tische in verschiedenen Konstellationen aufzustellen, um andere Raumwirkungen zu erzielen damit. Vielleicht auch inklusive der Klanglichkeiten sogar, dass man so ein kleines Tischkonzert, ein Tischrückkonzert macht für 5 Minuten oder so. Immer so einen kurzen Halt macht, dann ne, fällt mir jetzt so spontan an ein. Dann schaut, okay, was haben wir jetzt hier für eine Skulptur gebaut? Wie können wir uns da drum herum oder dadurch bewegen? Was ist anders als vorher, als die Tische vielleicht in einer Reihe immer standen und so?
Dann soll nicht gerade der Schulrektor reinkommen.
Ja, oder vielleicht gerade dann, ne? Vielleicht gerade. Und das ist ja tatsächlich auch in ein bisschen progressiveren Schulen so, dass so die flexibleren Klassenzimmer, das ist ja ein Konzept, was zum Glück mehr sich auswächst, ne? In die Landschaft der Bildung. So, also und dann vielleicht tatsächlich auch hin zu, welche Art von Licht. Licht kann eine immense Rolle spielen, auch da. Ne? Wahrscheinlich habe ich keine guten Lampen oder so, aber manchmal einfach das Licht auszuknipsen und nur das Tageslicht reinzulassen. Oder sogar abzudunkeln, einfach um eine andere Stimmung herzustellen, dass man dann manchmal vergisst, oh, wir haben nur diesen blöden Klassenraum hier, den wir jeden Tag betreten, den wir schon nicht mehr sehen können. Ne? Einfach so kleine Winkel anders zu stellen und natürlich die Körper selbst wieder. Mal alle vielleicht an die Wand zu gehen und zu schauen, eigentlich so klein ist der Raum gar nicht, wenn wir den freilassen von uns, ne? So. Oder alle in einem Klumpen in der Mitte zu stehen und von dort zu schauen. Also einfach die Achsen zu nutzen. Und kleine Kinder machen das ja eigentlich intuitiv, ne? Wenn man die krabbeln ließe hier in diesem Raum, mit 2, 3 kleine Kinder, die würden immer schauen, passe ich da unter diesen Hocker hindurch, in den Schreibtisch. Also wie misst sich mein Körper aus im Verhältnis in Referenz zu den Dingen und auch zu den anderen menschlichen Körpern, die da sind.
Mir fällt auch noch was ein, gerade so, wo wir reden. Also man kann ja auch mit dieser beengten Situation, dass man nur einen Stuhl und einen Tisch hat und die Kinder sich kaum drumherum bewegen können, sagen zum Beispiel, wenn wir sagen, wir kreieren jetzt eine Bewegungsfolge von 4 oder 8 verschiedenen Positionen, dass man mit den Kindern gemeinsam überlegt, wie kann ich auf diesem Stuhl sitzen oder auf diesem Tisch sitzen oder neben diesem Stuhl stehen und dass man sich gemeinsam eine Choreografie überlegt, die alles an diesem Platz passiert, aber in verschiedenen Positionen und sagt, und die, wir legen eine fest, wir erfinden die gemeinsam, dann haben wir eine festgelegte Choreografie und wir führen die in einer ganz bestimmten Abfolge aus, in einem bestimmten Timing. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um diese Dinge zu üben und den Kindern Erfahrung zu geben, innerhalb eines total begrenzten Raums, der irgendwie nicht die optimalen Bedingungen vielleicht erstmal hergibt.
Total schönes Beispiel von, ne, was ich meinte, mit die Dinge erstmal zu nehmen, wie sie sind und die zu nutzen. Und auch, glaube ich, ein total schönes Beispiel für, gerade für Menschen, die vielleicht erstmal denken, sie könnten nicht tanzen, also weder es anleiten, wie vielleicht dann die Klassenlehrerin, noch die Schülerinnen, die meinen, ja, tanzen ist nicht für uns, die dann, ohne dass sie es merken, in den Tanz kommen, weil sie eigentlich ja vor allem die Stühle und die Tische umgestellt haben und dann daraufhin was machen, ne? Also auf diesen neu aufgestellten. Und daraus ergeben sich im Grunde genommen choreografische Gebilde, ne?
Ja, und ich komme natürlich gleich, dann kommen mir gleich noch mehr Ideen. Also man könnte es ja noch verbinden mit dem Singen. Wir sagen, wir singen ein Lied und bei jeder Phrase haben wir eine neue Position auf dem Stuhl zum Beispiel. Oder wir singen oder wir hören ein Lied und solange dieses Lied erklingt, rücken wir die Tische durch den Raum oder bewegen uns Richtung Wand und müssen an der Wand angekommen sein beim letzten Ton oder solche Dinge. Also das der Raum, so begrenzt er ist, trotzdem in Verbindung gesetzt wird mit dem Raum, den die Musik durchschreitet. Also das, glaube ich, könnten auch so Möglichkeiten sein. Ich glaube, das hat man jetzt ja schon gemerkt in dem Gespräch, dass du auch gar nicht so viel dieses Wort Tanz verwendest, sondern wirklich immer von Bewegung und Körper und Raum ausgehst. Und ich glaube, vielleicht kann es auch helfen, Menschen so ein bisschen Mut zu machen und sich damit da hineinzuwagen in so ein Experimentierfeld mit Gruppen, mit denen sie vielleicht arbeiten und nicht zu denken, okay, wenn ich jetzt von Tanz rede, dann sagen alle Jungs, bäh, das ist Mädchensache, sowas passiert ja, oder eben tanzen kann ich nicht, sondern wirklich zu sagen, das, was da ist, ist schon Tanz oder ist eben schon Bewegung im Raum, ist schon Choreografie und mit dem ein bisschen angstfreier umzugehen und was würdest du Menschen raten, die jetzt sagen, ja, ich möchte gerne mich ein bisschen mehr damit beschäftigen? Wie können die da vielleicht so einen guten Startpunkt finden?
Achso, erstmal unterschreibe ich alles, was du sagst. Ne? Das ist einer der Gründe, warum ich den Begriff Tanz außerhalb der Tanzwelt, der Tanzszene oft gar nicht so offensiv benutze. Dritte Gegebenheit, die sich nicht selten stellt, ist, dass Menschen eine bestimmte Art von Tanz dann vor Augen haben, wenn das Wort Tanz fällt. Ne? Die einen denken an Ballett, die anderen denken an Streetdance oder an irgendwelche Urban Dance Sachen, vor allem die Jungs heutzutage. Was ja wunderbar ist, dass das vielleicht als Ressource da ist, aber nicht unbedingt das ist, was man in dem Moment machen möchte. Ne? Oder dann vielleicht auch schon wieder in der einen oder anderen Weise einengt sein kann. Und zu deiner Frage, also ich glaube, ein ganz wesentliches Momentum ist, zu vertrauen, dass man eigentlich schon ganz viel hat als Mensch, weil alle Menschen bewegen sich und gerade Menschen, die sich mit Chorleitungen beschäftigen, machen ja Bewegungen. Ne? Sie benutzen ihre Hände, sie sind Performerinnen, indem sie sich vor die Gruppe stellen und sprechen und mitsingen und vorsingen und vielleicht von dem ausgehend so ein bisschen zu schauen, okay, wie kann ich mein Repertoire Stück für Stück so ein bisschen erweitern und auch sich zu erlauben, nicht perfekt zu sein, also diese berühmte Angst vor Fehler zu machen, denn gerade in meiner Erfahrung ist ganz viel von diesem Nicht-Perfekten, von diesen Dingen, die sich ergeben, ohne dass sie geplant waren, sind eigentlich so unglaublich bereichernd. Und das überträgt sich dann nämlich, glaube ich, auch auf die Kinder. Also wenn man selbst eine gewisse Offenheit, den Radius zu öffnen, aus seiner Komfortzone herauszugehen, innerhalb der Grenzen natürlich, die man da aufmachen kann, ist das eigentlich auch schon wieder ein Resonanzraum, der schwingt in den Raum hinein. Und dann, zweite Teil der Antwort, dann natürlich zu schauen, was gibt's für Angebote, was gibt's für Kurse, die ich mir holen könnte, wie zum Beispiel so ein Symposium, was wir jetzt hier organisieren. Was gibt's für Kurse da, wo ich lebe oder Workshops, wo ich mal hinfahren kann. Was habe ich für Musikerinnen, Kollegen, die da vielleicht an irgendwelchen Quellen dran sind, einfach auch zu schauen. Und das muss ja auch nicht Tanz sein. Ne? Das ist einfach für mich immer dieser Schritt, als Chorleiterin bewege ich mich in der einen oder anderen Form und da lohnt es sich ein bisschen drauf zu schauen, was mache ich da eigentlich und was gibt's da noch?
Ja, wir haben ja Körper, Geist und Seele und die wirken eigentlich sowieso im Sein zusammen und die wirken auch zusammen, wenn wir etwas lernen. Und häufig sind die eben nicht gleichberechtigt miteinander verbunden. Und die Frage ist ja, wo kommt überhaupt der Körper als Teil von Bildungsprozessen vor? So. Also eine visionäre Frage als Abschluss für dich. Was wäre deine Vision von der Schule der Zukunft, wenn du jetzt in der Verantwortung wärst und Schule neu konzipieren dürftest? Was würdest du ändern? Welche Stellschrauben oder was würdest du dir dann wünschen?
So, von den flexiblen Klassenzimmern hatten wir schon kurz gesprochen. Also, dass man möglichst Möbel und Räume in Modulen denkt, dass man wirklich innerhalb von kurzer Zeit Dinge umstellen kann, umsetzen kann. Also Muster sind gut, für eine Weile dann immer in denselben Sitzordnungen zu sitzen und so kann eine Ordnung schaffen und eine Sicherheit auch geben, aber dann immer wieder auch so ein Repatterning, ne, wie man auf Englisch sagen würde, was dann tatsächlich auch ganz schnell ein körperliches Repatterning wird und auch ein soziales Repatterning, ne? Also was anderes, ob ich neben dir sitze oder ob ich dir gegenüber sitze und so. Und eben rein funktional, auch wenn man bestimmte Übungen oder Situationen in einem anderen Setting besser machen kann als in anderen. So. Das andere ist, glaube ich, wirklich wichtig, den Körper auch in die Ausbildung der Lehrerin ganz schwerpunktartig mit reinzunehmen. So hier und da passiert das schon, aber ich glaube, da könnte noch so viel mehr sein. Angefangen wirklich von der Rolle der Atmung, aber eben auch zumindest Grundzüge von Choreografieren, und damit meine ich nicht Tanzstücke bauen, sondern wirklich Räume zu nutzen, Zeitlichkeiten zu nutzen und natürlich auch bestimmtes Grundwissen für die Abläufe der Physiologie, ne? Was passiert da körperlich im Nervensystem auch und in anderen Systemen, wie arbeitet was zusammen und wie sind eben die Resonanzen auch auf einer rein körperlichen Schwingungsebene, die sich dann natürlich auch seelisch irgendwie auswirken. Also das sind, glaube ich, so Dinge. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht auf übermorgen warten, sondern das kann man im Grunde heute anfangen. Ne? Also auch bevor man jetzt auf die großen neuen Workshops in der Universität wartet, die sehr wünschenswert sind. Aber wir haben ja schon ein paar Beispiele genannt, dass ich auch morgen in meinen Klassenraum, den ich total uninspirierend finde, gehen kann und da einfach mal ein paar Stühle anders hinrücke und den Körper mit reinnehme, indem ich fünfmal atme, bevor ich anfange. Ne? So vielleicht idealerweise mit den Kindern sogar. Schon das ist ein... Ja, so ein Anfang. Also ein weiteres, eine ganz niederschwellige Idee sind kleinste Bewegungspausen. Das kann im Klassenzimmer sein, dass wir einmal kurz Fenster aufmachen, eine halbe Minute tief ein- und ausatmen, dabei vielleicht die Arme mit nach oben nehmen und wieder nach unten. Das kann einmal um den Block rennen sein, es kann einmal rückwärts gehen sein, durch die Stühle hindurch oder so. Also vor allem wirklich nicht denken, ich müsste besonders kreative Ideen haben, die dann nie kommen und dann deswegen nie sich materialisieren, sondern wirklich mit den kleinsten Dingen, die so viel ausmachen können, sich zu trauen, die zu tun. Und wenn man das, glaube ich, implementiert und täglich oder zumindest wöchentlich macht, dann verändert sich tatsächlich auch in der Kultur was. Also wenn ich einmal für mich selbst, aber auch den Kindern, den Schülern das nahelege, achtet doch mal auf eure Atmung, dann tun die das ja hier und da auch, ohne dass ich das sage. Und ich tue es vielleicht auch hier und da. Oder mein Körper tut es von alleine. Und das kann unglaublich viel machen. Ne? So.
Genau, so eine Zappelpause. Ja. Ja, und es ist ja wie mit allen Dingen, die Routine quasi, wenn wir das etablieren als eine Routine, im ersten Moment erscheint es uns als etwas Unmögliches. Mit dieser Klasse, wenn ich da jetzt sage, 5 Minuten Fenster auf und wir strecken uns alle danach, kann ich die nie wieder einfangen. Und dann aber zu sagen, okay, ich mache es einfach mal und dann mache ich es nur 1 Minute und danach ist vielleicht erstmal Chaos und dann probiere ich es einfach nochmal und ich gebe nicht auf, bis alles für alle ein vertrautes Pattern geworden ist, wo wir sagen, ah ja, das kennen wir schon, das machen wir und danach geht's weiter. Einfach diesen Mut zu haben und auch sich nicht entmutigen lassen. Lieber Jan, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke, dass du da warst. Und ich freue mich, dass wir uns beim Symposium ja schon wiedersehen, weil du da auch da sein wirst und einen Workshop geben wirst. Und ja, das auch nochmal sehr praktisch dann erfahrbar machen wirst. Vielen Dank erstmal für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Mir war ein großes Vergnügen, mit dir über Resonanz zu sprechen.
Ich hoffe, du konntest von diesem Gespräch etwas mitnehmen. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest über einen ganzheitlichen Ansatz, wie wir in der Kinder- und Jugendarbeit Stimme, Körper und Geist zusammenbringen können, gerade durch Bewegung und durch Körperarbeit, dann schau dir doch einmal das Symposium Junge Stimmen an. Vielleicht magst du da dabei sein. Da geht es einfach nochmal 2,5 Tage ganz intensiv nur darum, mit Workshops, Vorträgen, Konzerten, Praxisdemonstrationen. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Außerdem habe ich das neue Jahr gestartet mit einer Umfrage an meine Hörerschaft, denn ich möchte dich besser kennenlernen, möchte wissen, was sind eigentlich deine Herausforderungen, deine Fragen in deiner Arbeit, denn für dich mache ich diesen Podcast. Und ich will jetzt schon mal Danke sagen an alle, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Es waren so viele Menschen. Ich bin total berührt von euren Antworten, von euren Kommentaren. Und wenn du noch nicht teilgenommen hast, dann mach das doch einfach. Ich stelle den Link auch nochmal in die Shownotes zu der Umfrage. Dann klick da einfach drauf. Dauert 3 Minuten. Für mich ist es eine Riesenhilfe und ich weiß einfach besser, was dich wirklich bewegt und was du als Unterstützung in deiner Arbeit brauchst. In diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrun.